Wer nicht handelt, wird behandelt. Der aktuelle Podcast von Wirtschaft hoch 2 zum deutschen Drogeriemarkt.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen und heute einmal über die Entwicklungen im deutschen Drogeriemarkt sprechen.
Es ist ja durchaus ein sehr spannender Markt, der sich in Bewegung befindet und glaube auch deswegen ein guter Aspekt, über den wir uns gerade im Rahmen unseres Podcasts unterhalten können.
Ja, der Markt hat sich ja insbesondere in den letzten 10 Jahren ziemlich rasant entwickelt. 2006 gab es noch 14.300 Drogeriemärkte in Deutschland. Heute sind es noch etwa 4.600 bis 4.700, also 10.000 Märkte weniger. Was kam dazwischen? Die Schlecker-Pleite mit 2012, einer ganzen Reihe von Schließungen von Standorten, wo im Grunde Schlecker mit vielen, vielen Märkten aktiv war, leider aber die Flächenproduktivität dieser Märkte relativ gering war, sodass am Ende die Insolvenz für das Unternehmen dabei herauskam. Nach Schlecker hat sich der Markt ein Stück weit konsolidiert und heute sehen wir Entwicklungen, die dahin gehen, dass zum Beispiel Butnikowski mit Edeka kooperiert. Das heißt, dass hier also von einem relativ kleinen Player im Markt, einem eher regionalen Player, plötzlich eine Kooperation mit dem größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler eingegangen wird und dass also angekündigt wird, dass hier weitere Drogeriemärkte eröffnet werden sollen. Insofern eine spannende Marktentwicklung, die wir an dieser Stelle sehen. Gleichzeitig sehen wir, dass Rossmann, ein etablierter Player mit den meisten Drogeriemärkten in Deutschland, mit Amazon kooperiert und in dem Prime Now Modell also Drogerieartikel über Amazon anbietet. Auf der anderen Seite haben wir dann noch die Entwicklung des Online-Marktes, der im Moment eher schleppend ist. Der Online-Verkauf von Drogerieartikeln hat eigentlich im Moment keinen richtigen großen Marktanteil. Bekannt sind Amazon und die etablierten Drogeriemärkte dafür, aber der Umsatz ist eher gering. Letztlich also viele, viele Entwicklungen. Man könnte jetzt noch die Ladengrößen nennen, die zunehmen, die hier einen Markt in Bewegung zeigen. Wie könnte man das jetzt theoretisch mal aufarbeiten, dieses Thema, lieber Thorsten?
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen. Spannendes Thema, du hast es auch sehr schön gezeigt, wie der Markt sich heute sehr unterschiedlich präsentiert. Und es ist durchaus so, dass diese Veränderungen auf den Einzelhandelsmärkten eigentlich jetzt gar nicht so ein neues wirtschaftliches Phänomen sind und schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch untersucht werden. Und ich habe uns dafür mal ein Modell rausgesucht, das bereits in den 1930er Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal diskutiert wurde und das eigentlich in seiner Dynamik schön zeigt, wie sich Märkte verändern. Das Modell von dem amerikanischen Harvard-Wissenschaftler Andy McNair zeigt auf, dass, er nennt es Wheel of Retailing, scheinbar so eine Art Kreislaufbewegung stattfindet. Und ich versuche das mal so ein kleines bisschen einzuordnen, dass man so eine Idee bekommt, wie dieses Modell aufgebaut ist und vielleicht können wir einzelne Entwicklungen auch anhand des Drogeriemarktes nachvollziehen. Und deswegen lassen wir schauen, ob wir dieses Modell dafür benutzen können. Grundidee dieses Modells ist, dass wir eine Eintrittsphase in den Markt haben und auf der Eintrittsphase in den Markt etablieren sich die neuen Handelskonzepte darüber, dass sie mit relativ niedrigen Preisen und relativ niedrigen Margen gepaart mit einem niedrigen Service versuchen, den Markteintritt zu erreichen. Und interessant ist, dass gerade zu diesem frühen Zeitpunkt die Konsumenten bereit sind, für niedrigere Preise auch weniger Service zu akzeptieren. Und so können wir sagen, dass wir so eine Entry, eine Eintrittsphase haben, die eigentlich durch sich ein, man nennt es Low-Level-Trading, ein niedriges Niveau des Handels auszeichnet. So können Handelskonzepte in den Markt starten. Es zeigt sich aber dann, dass die Kunden nur eine gewisse Zeit lang bereit sind, diesen niedrigen Service zu akzeptieren und auch relativ flott dann an die Handelsunternehmen die Erwartungen richten, dass mehr Service, bessere Auswahl, bessere Geschäfte, schönere Einrichtungen bereitgestellt werden. Und dann treten die Unternehmen in eine sogenannte Trading-Up-Phase ein. In der Trading-Up-Phase steigen durch diese ergänzenden Serviceleistungen automatisch die Operating Costs, sprich die Kosten der Unternehmung. Und Das folgt natürlich dann auch, dass ein höheres Preisniveau erzielt wird, einhergehend mit besseren Angeboten und besseren Serviceleistungen, das von den Konsumenten weiterhin auch akzeptiert wird. Wenn diese Unternehmen diesen Weg aber entsprechend beschreiten, werden sie irgendwann auf ein Niveau kommen der etablierten Anbieter. Das heißt, wir kommen in eine Phase, die eigentlich als Annäherung, als gefährliche Phase bezeichnet wird, weil dann wird das Unternehmen auf einmal in dem gleichen Atemzug genannt wie die bisher etablierten Teilnehmer auf dem Markt, muss mit gleichen Kostenstrukturen arbeiten, damit einhergehend meistens auch mit gleichen Ertragsstrukturen und zum Schluss auch mit dem gleichen Serviceniveau und dem gleichen Endkundenpreisniveau, was der Kunde entsprechend annehmen muss. Und so können wir, glaube ich, viele Märkte uns vorstellen, die sich einfach über einfache Serviceleistungen angefangen haben zu etablieren, dann langsam angestiegen sind. Was aber wichtig ist zu erkennen, ist, dass wir, sobald wir Unternehmen haben, die in die Trading-Up- oder Wachstumsphase eintreten, die dann bis hin zu einer Annäherung sich an den etablierten Teilnehmern entwickeln, automatisch unten wieder Lücken entstehen, wo wiederum neue Unternehmen eintreten können und die dann wiederum die gleiche Entwicklung von Eintrittsphase mit Low-Level-Trading, Trading-Up-Phase mit Anstieg von Kosten und Erträgen und automatisch Preisniveau-Anstieg, sich in eine Richtung entwickeln, wo wir zu einer Situation kommen, dass wir immer so eine Bewegung im Markt haben. Und das hat der Wheel of Retailing genannt. Diese Diskussion ist, da sie auch so lange etabliert ist, natürlich in vielen Fällen auch schon wissenschaftlich aus verschiedenen Sichtweisen weitergeführt worden. Deswegen muss man natürlich hinzufügen, dass es durchaus Konzepte gibt, die Mitarbeiter zeigen, dass Unternehmen das durchaus schaffen können, auch auf dem Low-Level-Trading-Niveau mit sehr, sehr günstigen Operating-Costs zu arbeiten, dementsprechend immer den Service niedrig halten. Ich meine, die deutsche Discounter-Kultur ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Unternehmen eigentlich versuchen, am unteren Kostenniveau sich zu orientieren, um damit auch mit günstigen Preisen am Markt tätig zu sein. Wir sehen aber auch, dass genauso Unternehmen am Markt sich etablieren können, die mit einem High-Level-Trading immer auf dem hohen Niveau sich bewegend auch trotzdem die Konkurrenz aus dem Markt halten. Aber ich finde dieses Modell sehr exemplarisch und sehr illustrativ dafür, dass die Märkte in Bewegung sind. Dass wir erkennen können, dass es Situationen gibt, wo man in Märkte einsteigen kann im Handel, wo Kunden bereit sind, das zu akzeptieren, diese Situation aber nicht lange vorhält, weil Kunden einfach nach mehr Serviceleistungen sich orientieren und deswegen die Unternehmen gezwungen sind, schrittweise eine Trading-Up-Policy aufzunehmen. Ganz kleine Anmerkung noch zu diesem Modell. Es lässt sich damit auch sehr schön zeigen, wie beispielsweise in den letzten 10, 15 Jahren sich die Online-Geschäftsmodelle etablieren konnten. Wenn man zurückdenkt, wie so die ersten Online-Geschäftsmodelle auf den Markt gekommen sind, dann konnten diese Modelle einfach nicht die Serviceleistungen bieten, die heute ein Stationärgeschäft bieten kann. Das heißt, wir hatten nicht die Auswahl, wir hatten nicht die Kundeninformationen, wir hatten nicht die Beratungsqualität, die Stationärgeschäfte bieten konnten. Aber es gab einen ganz zentralen Vorteil, das war der niedrige Preis. Das heißt, die Online-Geschäftsmodelle sind genau nach diesem Ansatz in den letzten Jahrzehnten angetreten, sich zu etablieren. Schaut man sich den heutigen Online-Markt an, kann man feststellen, dass die großen Marktplayer ein ganz klares Trading-Up durchgeführt haben, was dazu führt, dass automatisch mehr Leistungen angeboten werden, was aber auch zu steigenden Operating-Costs, zu steigenden Kosten in den Unternehmen geführt hat, was damit auch diesen Kostenvorteil des Online-Auftrittes langsam anfängt zu nivellieren. Da gibt es mit Sicherheit noch Möglichkeiten, es immer günstiger zu machen, als stationäre Aktivitäten umzusetzen. Aber es zeigt sich dieser Effekt des Trading-Ups auch hier im Online-Markt sehr deutlich. Und deswegen finde ich dieses Modell gerade auch aus der Betrachtung der Historie heraus ein sehr schönes, illustratives Modell, was uns hilft zu verstehen, warum wir diese Bewegung im Markt haben. Und du hast es vorhin ausgeführt, im Drogeriemarkt zeigt sich das sehr, sehr exemplarisch.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, was kommt jetzt? Wenn wir das mal aus der Theorie jetzt beleuchtet haben, ganz wunderbar, Thorsten, wie du diese Phasen des Wheel of Retailing hier dargestellt hast. Für mich die erste Frage, Online-Handel hatten wir angesprochen gerade. Ist jetzt der Online-Handel die nächste kommende Bedrohung sozusagen, die jetzt hier sich in der Entry-Phase befindet, mit niedrigen Preisen jetzt versuchen wird, die etablierten stationären Drogeriemärkte zu attackieren? Was denkst du?
Gute Frage, Hans-Jürgen. Ich würde das gerne ergänzen um das Thema, gibt es heute einen Online-Handel mit Drogeriewaren, der wirklich relevant auf dem Markt aktiv ist?
Aus meiner Sicht eher nein. Es gibt Angebote von allen etablierten Drogeriemarktketten und von Amazon zum Beispiel und weiteren Marktplätzen, aber der Marktanteil dieser Aktivitäten ist bisher sehr gering.
Deswegen ist die Frage durchaus berechtigt. Kommt der Online-Anbieter, findet der Online-Anbieter den richtigen Einstieg in den Markt? Deswegen glaube ich, das ist eins der Felder, die durchaus beobachtet werden müssen. vor dem Hintergrund, dass die Partnerschaft, du hattest angesprochen, von Amazon und Rossmann ja ein Weg sein kann, wie Drogeriesortimente im Online-Umfeld präsentiert werden. Und da hat sich Rossmann ja auch den potentesten Partner ausgesucht, den man im Online-Handel finden kann. Und deswegen glaube ich, wird sich in diesem Bereich die Dynamik deutlich zeigen in den nächsten Jahren. Und da wird eine große Veränderung wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf uns zukommen.
Gut, die Frage kann man durchaus stellen, wird das wirklich so kommen, glaube ich, weil man muss ja auch sagen, DM hat sich auch schon mal in einer Kooperation mit Amazon versucht an diesem Thema und ist im Grunde gescheitert. Es gab zu geringe Umsätze in diesem Feld. Rossmann macht das jetzt ein bisschen anders von der Aufstellung her. Insofern wird man sehen, ob sich das jetzt schon etablieren kann oder nicht. Was ich mich grundsätzlich frage, ist vielleicht auch einfach der Durchschnittsbon, den ich quasi in einem Drogeriemarkt erzielen kann, ist der einfach zu niedrig, als dass es sich für einen Onlinehandel damit dann auch überhaupt nicht lohnt, aufgrund der Logistikkosten, die ich noch habe, letztlich hier zu wettbewerbsfähigen Preisen zu kommen gegenüber dem stationären Handel.
Das sehe ich ganz genauso. Und der Durchschnittsbon wird ja im Drogeriemarkt versucht, durch Sortimentserweiterungen, durch das Trading-Up, wir haben es gerade angesprochen, zu erhöhen. Ich glaube, dass jeder von uns, der im Drogeriemarkt regelmäßig einkauft, wird erkennen, dass die Sortimente sich in viele Richtungen, gerade auch in Richtung natürlicher Produkte, ökologisch orientierter Produkte erweitern. Natürlich alle mit der Zielsetzung, neben dem mehr Angebot für den Kunden auch einen höheren Durchschnittsbon zu erzielen. Und da kann gut eine Lösung für das Problem sein, weil wenn ich mit niedrigmargigen Artikeln im Onlinehandel Erfolg haben will, ich glaube, da braucht es auch viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, die vielleicht der deutsche Stationärhandel nicht besitzt, die vielleicht aber ein international agierender Distanzhändler durchaus auf die Beine stellen kann. Und deswegen glaube ich, beobachten alle Marktteilnehmer sehr, sehr aufmerksam die Entwicklung, die sich da zeigen und werden auch mit Argusaugen schauen, inwieweit die Kooperation zwischen Rossmann und Amazon funktioniert. Durch Prime Now natürlich mit noch momentan sehr geringer Reichweite, aber ich glaube, die Signalkraft, die über diese Kooperation kommen kann, ist enorm.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Die andere Entwicklung, die man jetzt ja sehen kann, ist, dass im stationären Handel sehr viel mehr Wert auf das Thema Flächenproduktivität, also Umsatz pro Quadratmeter auch gelegt wird. Hier ist DM im Moment ganz klar der Platzhirsch, die etwa einen Umsatz pro Quadratmeter von 7.200 Euro erzielen, während Hoch Rossmann mit 5.300 Euro doch im Moment noch hinterherhinkt und die anderen Marktteilnehmer teilweise noch schlechtere Werte erreichen. Das ist also ein guter Punkt, glaube ich. Du hattest es angesprochen, Erweiterung des Sortiments und wie kriege ich eigentlich vielleicht auch mehr Umsatz auf die Fläche, ne, auf den Quadratmeter bezogen, in den Märkten etabliert.
Ich würde da gerne noch ergänzen, vor dem Hintergrund, dass wenn wir sagen, dass der Online-Markt noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, setzt ja der Stationärhändler heute sehr stark auf Flächenexpansion. Und wenn wir über Flächenproduktivitäten reden, hängt das ja automatisch auch mit den richtigen Flächen zusammen. Je höherwertiger die Flächen sind, desto mehr Produktivität kann ich entsprechend dort erzielen. Und wenn man sich überlegt, dass die beiden führenden Unternehmen, DM und Rossmann, beide auf weiterhin Standortausbau setzen, dann ist, glaube ich, durchaus auch die Frage zu stellen, ob denn die richtigen Standorte noch zu finden sind. Weil beide Unternehmen haben ja jeweils unternehmerische Homebases, von denen aus sie sich entwickelt haben. Das heißt, es gibt durchaus Regionen, in denen DM und Rossmann jeweils so breit vertreten sind, dass ein weiteres Wachstum über neue Flächen nicht möglich sein wird. Es kann durchaus sein, dass ich vielleicht mit Veränderungen von Flächen, von Hinzunahmen von angrenzenden Ladengeschäften durchaus wachsen kann. Aber das signifikante Wachstum wird über die bestehenden Standorte schwierig werden. Und jetzt zukünftig in einem Land, wo wir eh schon die größten Einzelhandelsflächen in ganz Europa haben, noch mit weiteren Standorten zu wachsen, die ebenfalls alle mit hohen Produktivitäten sich auszeichnen müssen, das ist durchaus eine Herausforderung, vor denen die Unternehmen stehen. Wo man auch merkt, dass die in ihrer Standortentwicklung, wenn man uns heute moderne DM und Rossmann-Standorte anschauen, sind die sehr hochwertig ausgestattet, werden mit neuen Fußbodenbelägen, neuen Regalsystemen ausgestattet. Also die Zielrichtung ist durchaus klar. Ob die so schnell erreicht werden kann, wie es vielleicht der Markt erfordert, wird auch die Zeit zeigen. Ich glaube, da warten große Herausforderungen auf die Unternehmen.
Genau, das bringt uns eigentlich schon zum nächsten Thema. Wie sieht es eigentlich aus mit neuen Ladenformaten? Kleineren Läden, so wie sie vielleicht früher Schlecker hatte, die damit gescheitert sind, oder doch eher größere Läden oder besondere Läden für Citylagen oder ähnliches, wie wir sie aus dem Lebensmitteleinzelhandel schon kennen. Wie denkst du über diese Konzepte, Thorsten?
Da wir gerade über Ladenformate reden, lass uns vielleicht ein Beispiel dazu nehmen. Und jeder von uns wird ja die Lebensmittelkette Rewe kennen, die ja sich heute über sehr unterschiedliche Ladenkonzepte auszeichnet. ausgehend vom klassischen Rewe-Supermarkt hin zu dem Rewe-Center, was in Richtung Verbrauchermarkt geht, deutlich größer, mit mehr Sortimenten, mit angrenzenden Einzelhandelskooperationen, aber auch verkleinert Richtung Rewe City und auch kleineren Formaten wie Rewe to go, die vielleicht sich an irgendwelchen Tankstellen und oder Bahnhofsformaten befinden. Und das wäre durchaus eine spannende Option, die ich mir vorstellen kann, dass wenn das Wachstum an großen, hochwertigen Flächen irgendwann beschränkt ist, dass das Sortiment, was ja bei Rossmann, DM und Kollegen ausgeführt wird, ja auch für andere Standorte attraktiv sein kann, dass ich dieses auch vielleicht an kleineren Standorten transportiere. Und deswegen, warum gibt es nicht zukünftig einen DM City, einen Rossmann to go, einen Müller Kiosk Store? Da werden sich Flächen finden lassen, da werden aktuell auch viele Flächen frei durch die sich veränderte Einzelhandelsstruktur. Vielleicht sehen wir auch zukünftig in diese Richtung neue Formate, die uns einfach diese Sortimente weiterhin näher bringen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ja, wunderbar. Kommen wir jetzt eigentlich schon fast zur Bewertung der ganzen Geschichte. Wie sehen wir also die weitere Entwicklung auf diesem Markt? Ich sehe auf der einen Seite ganz klar eine Bedrohung ein Stück weit der etablierten Drogeriemärkte durch den Onlinehandel. Wenn es gelingen wird, Online-Händlern entsprechend niedrige Preise zu bieten und die Logistikkosten im Griff zu behalten, werden wir, glaube ich, Konzepte sehen, die den etablierten Drogeriemärkten auf Dauer Konkurrenz machen und die auch respektable Marktanteile erobern können. Insofern darf man wirklich abwarten, wie hier die Bedrohung durch Amazon und Co. von den etablierten Märkten aufgefangen wird.
Ich möchte gerne ergänzen, dass mir unter anderem das Thema Sortimente Gedanken macht, weil wir hatten darüber gesprochen, wir reden über Flächenproduktivitäten, wir reden über Wachstumsmöglichkeiten und wenn ich in meinem angestammten Sortiment nicht wachsen kann, liegt es nahe, vielleicht über Sortimentserweiterung nachzudenken. Und da stellt sich mir die Frage, wie weit oder wie breit ein Sortiment eines Drogeriemarktes werden kann. Gehört es zum Kerngeschäft eines Drogeriemarktes, dass ich Lebensmittel anbiete? Heute durchaus schon in vielen Fällen vorzufinden. Aber geht da noch deutlich mehr? Wie weit kann ich es ausweiten? Und wir haben auch darüber gesprochen, dass vielleicht die Flächen größer werden. Welche Sortimente finde ich noch, die sinnvoll ergänzt auch die Flächen weiterhin sehr produktiv bespielen? Weil nur Flächenwachstum mit margenschwächeren Sortimenten ja auch nicht die Lösung sein kann. Und deswegen die Sortimentsausweitung, die heute ja gerade im großen Stil betrieben wird, wird meiner Einschätzung nach in Zukunft, in absehbarer Zukunft an ihre Grenzen stoßen, wie weit die Marke trägt, wie weit die Sortimente auch gehen können. Und ich würde noch ein weiteres Thema ganz gerne ergänzen wollen. Wir haben es noch gar nicht so in der Form angesprochen. Der Drogeriemarkt hat sehr stark die Situation, dass die Kunden eigentlich bei den Drogeriemärkten einkaufen, die ihnen jetzt von der situativen Nähe am einfachsten zu erreichen sind. Das heißt, wir haben eine Kundenloyalität, die sich sehr, sehr stark eigentlich über die räumliche Orientierung auszeichnet. Ich gehe bei dem Drogeriemarkt einkaufen, der bei mir auf dem Weg liegt, der in der Nähe ist, den ich einfach erreichen kann. Die Gründe, warum ich heute einen Drogeriemarkt auswähle, ob ich zu Anbieter A, Anbieter B, Anbieter C gehe, sind eigentlich gar nicht wirklich aus der zentralen Differenzierung der Anbieter oder Sortimente heraus argumentiert, sondern wir entscheiden uns in vielen Fällen heute für einen Drogeriemarkt auf Basis der räumlichen Nähe. Das ist eine gleiche Situation, die findet man genauso im Markt der Baumärkte vor. Ich fahre zu dem Baumarkt, der in der Nähe ist und nicht ausgewählt zu Marke A, zu Marke B. Und wenn die Marken es schaffen wollen, dass die Kunden gezielt zu ihnen kommen, dann glaube ich, ist die Differenzierung der Sortimente, die Differenzierung der Marktauftritte ein ganz entscheidender Hebel, der funktionieren kann. Da würde ich behaupten wollen, dass die beiden Marken DM und Rossmann in der Endkundenwahrnehmung vermutlich relativ nah beieinander liegen, dass der Kunde jetzt nicht so die klare Differenzierung ausmachen kann, dass allein die Benennung der Eigenmarken, was ja ein großes Thema für die Drogeriemärkte ist, dass allein die Benennung der Eigenmarken für die einzelnen Marktteilnehmer, für den Kunden eher schwerfällt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da eine große Herausforderung sehen. Wie schaffe ich es, dass Kunden gezielt zu mir kommen, dass die Kunden sich bewusst für mich entscheiden und vielleicht an dem einen Drogeriemarkt vorbeigehen, um einen extra Weg bis zu mir zu machen. Ich glaube, dass das durchaus gerade im Zuge des Trading-Ups passiert, dass der neuere Drogeriemarkt aufgesucht wird, weil das Einkaufserlebnis ist schöner, wir haben mehr Sortimente, aber da sich ja gerade der Marktteilnehmer Rossmann gerade im Trading Up befindet, werden beide wieder relativ kurzfristig auf Augenhöhe sich bewegen. Und auch die anderen Marktteilnehmer Müller und Budni haben mittlerweile sehr gut und sehr hochwertig ausgelasterte Filialen. Also die Differenzierung verschwindet allmählich wieder. Wie schaffe ich es, dass der Kunde bewusst zu mir kommt? Und da glaube ich, eine der großen Herausforderungen, wie schaffe ich die Eigenständigkeit, wie schaffe ich den Zielkauf durch den Kunden bei mir im Markt? Ich glaube, dass Differenzierung ein ganz großes Thema sein wird.
Ja, wunderbar. Das, glaube ich, war ein wunderschönes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Wir freuen uns, dass Sie alle zugehört haben und freuen uns dann auch, Sie beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.